HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Die Mietpreise steigen immer weiter und es wird immer schwieriger, Wohnungen zu bekommen. Vor allem Wohnungen, die auch gut zu bewohnen sind.
Wir wollen die Mieten absenken für die Menschen, die in ABG-Wohnungen wohnen, die Anspruch haben auf eine geförderte Wohnung, aber zurzeit zu viel bezahlen.
In der Gesamtheit empfehlen wir der Bundesregierung ein Umdenken in der Wohnungspolitik.
Wenn Sie erstmal keinen Job haben, kriegen Sie keine Wohnung. Haben Sie aber keine Wohnung, können Sie sich privat nicht mehr entfalten. Sie kommen in der Gesellschaft irgendwie nicht an, weil Sie von allem abgeschnitten sind.
Das bessere Instrument ist unserer Meinung nach das Wohngeld, weil es direkt zielsicher an der Bedürftigkeit der Bürger ansetzt.
Wenn jemand Mietschulden hat, das ist das Schlimmste. Weil wenn jemand Mietschulden hat, die Wahrscheinlichkeit, eine Wohnung zu kriegen, wird immer geringer.
Die Frage ist doch, wollen Sie viele kleine Maßnahmen haben, die gut aussehen, oder wollen Sie ein Problem lösen?
3 Zimmer, Küche, Bad, eigentlich nicht so viel verlangt, könnte man meinen, aber Wohnraum ist hart umkämpft und in den Großstädten kaum noch zu haben. Wohnungen fehlen an allen Ecken und Enden, alleine in Frankfurt 40.000. Und wie das so ist beim Prinzip von Angebot und Nachfrage, der Mangel treibt die Preise in die Höhe. Der Wahnsinn ist aber gar nicht so wahnsinnig, wie er auf den ersten Blick erscheint, sondern hat Gründe. Da sind Städte und Gemeinden, die lieber ihr Tafelsilber verscherbelt haben, statt sozialen Wohnungsbau zu betreiben. Oder Kommunen, die zu wenig Bauland ausweisen. Langsame Behörden, tausende von Verwaltungsvorschriften. Und schließlich eine Bundesregierung, die sich in den Augen ihrer Kritiker nur an die Symptome wagt. HR2 der Tag, hasse meine Wohnung, die 4 Wände und die Politik, unser Thema heute Abend. Besonders drastisch ist die Lage ja in den sogenannten Schwarmstädten, also in Orten mit Sogwirkung. Und dazu zählt auch Frankfurt. Die Stadt wächst jeden Tag um 30 neue Bewohner und das hat Folgen für den Mietmarkt, wie uns Hanna Immich schildert.
Für eine 100 Quadratmeter Eigentumswohnung zahlen Frankfurter derzeit laut einer Immobilienplattform durchschnittlich fast 6.000 Euro pro Quadratmeter. Damit hat sich der Preis seit 2011 fast verdoppelt. Bei Mietwohnungen sieht es ähnlich aus. In einem Innenviertel kann man für eine 100 Quadratmeter Wohnung schon mal 2.000 Euro kalt hinblättern. Und nach oben gibt es keine Grenzen. Bezahlbare Wohnungen, Fehlanzeige. Die Folge, wer noch einen alten Vertrag hat, bleibt in seiner Wohnung, auch wenn sie vielleicht längst zu groß oder zu klein geworden ist. Alte Menschen wohnen noch in ihren großen Wohnungen oder Häusern, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Familien, die sich vergrößern wollen, suchen vergebens und ziehen oft raus aus der Stadt. Ganze Stadtteile verändern ihren Charakter. Und Vermieter nutzen die Situation oft schamlos aus, zum Beispiel bei Studierenden, sagt Rolf Jansen, Vorsitzender des Mieterschutzvereins Frankfurt.
So haben wir jetzt häufiger Fälle gehabt, in denen Studenten aus dem Ausland nach Frankfurt kamen und dort dann ein möbliertes Zimmer angemietet haben und dann festgestellt haben, dass sie gar nicht alleine dann in diesem möblierten Zimmer wohnen sollen, sondern dass das Zimmer auch dann von einem anderen Mieter, der einen separaten Vertrag hat, auch bewohnt wird. Was natürlich dramatisch ist, dass dann ja auch der Gesichtspunkt des Mietwuchers dann viel schwerer nachzuweisen ist.
So wurde zum Beispiel ein 19 Quadratmeter großes möbliertes Zimmer gleich zweimal für 300 Euro vermietet. Der Vermieter bekam also die Miete doppelt.
Wenn jemand aus dem Ausland kommt, hier dringend eine Wohnung braucht, wird man es nur selten erleben, dass ein Mieter sich dann an den Vermieter wendet und seine Rechte geltend machen will. Diese Leute sind ja einfach froh, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben.
Wer eine der derzeit 32.000 Sozialwohnungen in Frankfurt ergattern möchte, braucht Glück wie im Lotto. Im vergangenen Jahr konnte das Amt für Wohnungswesen nur 1.700 davon freigeben. Demgegenüber stehen knapp 9.500 Interessenten. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG versucht gegenzusteuern. Bei Neubauten muss der Anteil sozial geförderter Wohnungen bei 40% liegen. Und bundesweit wurde die Mietpreisbremse verschärft. Ab Januar kommenden Jahres sollen Vermieter, wenn sie eine Wohnung neu vermieten, in vielen Fällen verpflichtet sein, anzugeben, wie hoch die Vormiete war. Mieterin Franziska Merck glaubt nicht, dass das funktionieren wird.
Die Vermieter finden immer irgendeinen Weg, wie sie das kriegen, was sie wollen. Die sind ja auch nicht darauf angewiesen, die zu nehmen, die vielleicht sich das nicht leisten können. Stehen dann noch 10 an der Ecke und dann haben sie den nächsten. der es bezahlt.
Dass es bei einem so heiß umkämpften Markt auch Missbrauch gibt, liegt auf der Hand. Derzeit läuft in Frankfurt zum Beispiel ein Verfahren gegen eine Gruppe von Bauinvestoren, die mit Immobilien spekuliert haben sollen. Ihnen wird vorgeworfen, ein konzernartiges Firmengeflecht aufgebaut, Wohnimmobilien im Rhein-Main-Gebiet gekauft und mit Subunternehmern und Schwarzarbeit saniert zu haben. Schadenshöhe 10 Millionen Euro. Eins der Projekte, ein Haus im Frankfurter Stadtteil Westend. Ortsvorsteher Axel Kaufmann erinnert sich noch, worüber die Mieter vor über 3 Jahren so erzürnt waren.
Haben die Leute sich damals beklagt über Überbelegung, sehr viel Dreck, Schmutz, Lärm im Gebäude. Hier sind mehrmals Polizeieinsätze gewesen, wurden Leute rausgeholt. Also das ganze Programm, da war eigentlich schon klar, dass das eventuell eine Strategie ist.
Von ähnlich gelagerten Fällen hört man in Frankfurt immer wieder. Häuser, die Vermieter offensichtlich herunterkommen lassen, um Mietern das Leben schwer zu machen, damit sie ausziehen und das Haus saniert werden kann. Nicht immer lässt sich nachweisen, dass der Eigentümer das vorsätzlich macht. Für die Mieter bleibt aber oft nur eins, den Kürzeren zu ziehen und sich eine neue Bleibe zu suchen. In Frankfurt nicht ganz einfach.
Denn Alternativen sind rar und Umzug bedeutet in der Regel eine Verschlechterung. Deshalb, wenn es geht, aussitzen. Dafür gibt es auch einen Namen, Mieter-Mikado. Also bloß nicht bewegen, wer umzieht, verliert. Die Politik wirkt in dieser Situation einigermaßen hilflos. Aber weil Wohnen die soziale Frage des 21. Jahrhunderts wird, wie Bundesjustizministerin Barley sagt, muss gehandelt werden. Zum Beispiel mit der Mietpreisbremse. Diese Regelung hatte die Große Koalition schon 2015 eingeführt und die Vorschrift besagt Folgendes: Wird eine Wohnung in einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt wiedervermietet, dann darf die Miete höchstens 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Fantasiepreise sollen also gedeckelt werden. Nun kommt ein Gutachten aus dem CDU-geführten Wirtschaftsministerium allerdings zum Schluss, bringt alles nichts. Die Mietpreisbremse sollte besser gleich ersatzlos gestrichen werden. Federführend an diesem Gutachten beteiligt war Professor Friedrich Breyer, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Konstanz. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pieruth.
Herr Professor Breyer, eine Bremse, die den Nachteil hat, eben nicht zu bremsen, da muss jemandem bei der Konstruktion ein gravierender Fehler unterlaufen sein. Warum funktioniert die Bremse nicht?
Ja, das ist schon, glaube ich, angeklungen, dass wenn ein Mieter sich erkundigt, wie hoch die Vormiete war, dann hat der Vermieter gleich den Verdacht, dass er mit diesem Mieter Schwierigkeiten haben wird. Also wird er dann an diesen Mieter gar nicht vermieten und deswegen fragen die Mieter nicht und deswegen wirkt sie auch nicht. Aber gut, lassen wir es mal dabei. Ich sage Ihnen, dass es eigentlich noch schlimmer ist, wenn sie wirkt.
Warum meinen Sie, dass es dann noch schlimmer wirkt? Warum sollte die dann auch noch kontraproduktiv sein?
Ja, sie ist kontraproduktiv, weil sie die Knappheit verschärft. Denn zum einen wird das Angebot verringert. Wenn ich in einem angespannten Markt dem Vermieter daran hindere, den maximalen Preis zu erzielen, der am Markt ihm durchsetzbar ist, dann wird er sich überlegen, ob er diese Wohnung überhaupt noch vermietet oder nicht vielleicht in eine Ferienwohnung umwandelt oder verkauft und dann an zahlungskräftige Leute, die dann einziehen, als Eigentumswohnung umwandelt. Das heißt, diese Wohnung geht dann im Mietmarkt verloren. Aber auf der anderen Seite erhöht eine Mietpreisbremse auch die Nachfrage, weil Menschen, die in einem Ballungsgebiet wohnen wollen, wo in der begehrten Wohnlage, die werden sich, wenn der Mietpreis steigt, dreimal überlegen, ob sie nicht mit einer etwas kleineren Wohnung auch auskommen. Das heißt, die Nachfrage mit Mietpreisbremse wird mehr Quadratmeter nachfragen, also es werden größere Wohnungen nachgefragt und damit wird die Knappheit verschärft.
Von Ihrem Gremium war auch zu hören, wenn die Mietpreisbremse tatsächlich wirken würde, dann würde Wohnraum billiger, das erhöhe die Nachfrage. Aber ist das nicht eine verquere Logik? Die Nachfrage ist ja ohnehin schon da und viele würden sich über günstigeren Wohnraum freuen.
Ja, aber stellen Sie sich mal Wohngemeinschaften vor, die jetzt eine Vierzimmerwohnung nachfragen, wenn die Miete niedrig ist. Würden vielleicht 3 Leute in diese Vierzimmerwohnung ziehen. Ist die Miete aber hoch, dann können die 3, die sich nicht leisten, nehmen noch einen Freund mit rein. Und dann können mehr Personen in demselben Wohnraum wohnen, wenn sie durch die Mietpreisbremse gezwungen werden. Und das bedeutet natürlich, dass die Nachfrage nach zusätzlichen Wohnungen, die eine Person müsste ja sonst woanders untergebracht werden, sinkt. Also die Mietpreisbremse verhindert, dass die Menschen mit knappem Wohnraum entsprechend umgehen, so dass sie auch sparen.
Die Kritik, die Sie in Ihrem Gutachten äußern, die bezieht sich aber nicht allein auf die Mietpreisbremse, sondern vor allen Dingen auch auf den sozialen Wohnungsbau. Das müssen Sie uns erklären. Was ist daran falsch?
Ja, der hat verschiedene Mängel. Der eine Mangel ist, dass die Bedürftigkeit ja nur einmal überprüft wird, nämlich beim Einzug. Und im Laufe der Zeit steigt ja bei vielen Menschen das Einkommen. Und dann können sie ja wegen des Kündigungsschutzes nicht aus der Wohnung gekündigt werden. Das heißt, sie bleiben dann ihr Leben lang da drin, eventuell, obwohl sie längst nicht mehr bedürftig sind. Das ist also eine Fehlleitung von Subventionen.
Wenn Sie nun das sagen, in den Sozialwohnungen wohnen Menschen, die dort eigentlich nicht hingehören, dann müsste man dafür aber doch nicht komplett den sozialen Wohnungsbau abschaffen. Dann würde es doch eigentlich genügen, die Bedürftigkeit auch nach dem Einzug immer mal wieder zu kontrollieren.
Ja, man müsste dann Fehlbelegungsabgaben erheben, aber die sind nach dem Gesetz möglich, aber die einzelnen Bundesländer haben sich davon verabschiedet, weil es wahrscheinlich zu verwaltungsaufwendig ist. Das hat also nicht funktioniert. Aber das ist nicht der einzige Fehler von Sozialwohnungen. Sozialwohnungen haben das Problem, sie werden es nie schaffen, alle Bedürftigen mit einer Sozialwohnung zu versorgen. Und dann kommt genau das raus, was in Ihrem Einspieler gehört wurde, nämlich, dass es eine Lotterie ist, wer eine Sozialwohnung bekommt und wer nicht. Während bei unserem Vorschlag Wohngeld ist es eben keine Lotterie, weil jeder, der bedürftig ist, Wohngeld bekommen kann.
Also um das nochmal aufzugreifen, Sie sagen eine Fehlsubventionierung von Wohnraum, obwohl die Große Koalition ja gerade erst die Mittel für den sozialen Wohnungsbau um 2,5 Milliarden Euro aufgestockt hat. Und Sie schlagen, das ist eben angeklungen, vor, das Wohngeld zu erhöhen. Dann könne nämlich zielgenau man auch bei den Ärmsten ansetzen. Wie soll das funktionieren?
Ja, also wir haben im Augenblick, ich meine, Wohngeld ist ja etwas, was wir nicht erfunden haben, sondern das gibt es. Aber die Grenzen für den Bezug von Wohngeld sind relativ eng. Also zum Beispiel eine vierköpfige Familie kriegt kein Wohngeld mehr, wenn das Haushaltseinkommen über 2.100 Euro liegt. Und auch nur die Miete wird auch nur bis 880 Euro angerechnet. Und das ist natürlich für einen Vier-Personen-Haushalt in einem angespannten Markt wie Frankfurt oder München sehr wenig. Das heißt, da können wir uns durchaus vorstellen, dass man sowohl die Einkommensgrenze noch erweitert, als auch teurere Wohnungen, also etwas teurere Wohnungen noch mit einbezieht und damit das Wohngeld realistischer macht und die Lücke zwischen dem, was der Haushalt tatsächlich alleine aufbringen kann und dem, was Wohnungen in Ballungsgebieten Kosten kleiner macht.
Aber führt ein höheres Wohngeld dann nicht seinerseits zu einem Kreislauf? Also erst wird das Wohngeld erhöht, dann erhöhen die Vermieter ihre Mieten und um dann da mitzuhalten, muss wiederum das Wohngeld steigen.
Also wenn wir einen monopolistischen Anbieter hätten, der alle Wohnungen besitzt, dann wäre das richtig. Aber wir haben ja einen Wettbewerb auf dem Wohnungsmarkt. Das heißt, dadurch, dass ein Teil der Mieter jetzt zahlungskräftiger wird, heißt es noch lange nicht, dass breitflächig alle Mieten steigen. Also ich sehe nicht diesen Zusammenhang.
Allerdings ist sozialer Wohnungsbau populär. Ihre Kritiker halten Ihnen deshalb vor, in die neoliberale Mottenkiste zu greifen. So formuliert das zum Beispiel Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel, der hier auch gerade im Wahlkampf ist. Die Justizministerin selbst kritisiert Ihr Gutachten sogar als, Zitat, unverantwortlich. Hätten Sie das erwartet, dass Sie derart ins Wespennest stechen?
Naja, die SPD steht ja mit dem Rücken zur Wand und deswegen hat sie die soziale Frage natürlich sehr stark jetzt in den Vordergrund gestellt. Und damit hat sie recht. Ja, es gibt ein soziales Problem. Es gibt ein Problem des Wohnraummangels in bestimmten Lagen. Und es gibt auch ein Problem, dass eben Bedürftige keine Sozialwohnungen finden. Also nur, wenn man jetzt sagt Mottenkiste, dann sagt man doch implizit, diese Vorschläge, die hat es alle vor 20 Jahren schon mal gegeben, aber wir haben sie nicht umgesetzt und deswegen stehen wir jetzt vor dem gleichen Problem. Also man muss vielleicht manchmal in die Mottenkiste greifen und mal sagen, hört mal her, wenn ihr damals auf uns gehört hättet, dann wäre es jetzt vielleicht nicht so schlimm.
sagt Professor Friedrich Breyer, Lehrstuhlinhaber an der Universität Konstanz und Mitglied eines wissenschaftlichen Expertengremiums, das ein Gutachten für das Wirtschaftsministerium vorgelegt hat. Vielen Dank für das Gespräch. Die Mieten gehen unterdessen durch die Decke und weil mehr als die Hälfte der Deutschen zur Miete wohnt, ein einsamer Spitzenwert in Europa, betrifft es eben auch Millionen Menschen. Wer sein Glück hingegen im Selberbauen sucht, der kann ebenfalls so einiges erleben. Manche verschulden sich auf Jahrzehnte für einen 60er-Jahre-Bau gegenüber von Tankstelle und Autobahn. Andere ärgern sich mit Baugenehmigungen und Gutachten rum. Erst das des Statikers, dann das des Prüfstatikers, der den Statiker nochmal eigens überprüft. Es folgen Gesundheitskoordinatoren und Emissionsbemessungen zur Energie und Schall, etwa ob die Fenster auch dicht genug sind, um die Nachbarn nicht zuzudröhnen. Und dann kommen die Handwerker.
Das größte Problem ist der Fliesenleger, der bereits mit den Fliesen des Elternbades angefangen hat und Anfang Juni wiederkommen soll, um beide Bäder fertig zu fliesen. Er kommt aber nicht. Der Fliesenleger, Herr Jakobs, ist uns von dem Fliesenhändler empfohlen worden, bei dem wir die Fliesen gekauft haben. Es ist das erste Mal, dass unsere Architektinnen mit ihm zusammenarbeiten. Und das allerletzte Mal, wie Katja mir gut 2 Wochen vor unserem Umzug an einem Donnerstag am Telefon mitteilt. Es tut mir total leid, aber ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Ich versuche seit Montag Herrn Jakobs zu erreichen und zu fragen, wann der endlich kommt. Ich habe ihn mehrmals angerufen und auf seine Mobilbox gesprochen. Ich habe ihm E-Mails geschickt, ich habe ihm eine SMS geschrieben. Er meldet sich nicht. Hoffentlich ist er nicht im Krankenhaus oder so. Wer weiß, vielleicht ist er tot, sage ich und denke, na warte. Burschen wie dich durchschaue ich allmählich. Gib mir mal seine Nummer bitte. Am liebsten würde ich Herrn Jakobs sofort zur Hölle jagen. Leider jedoch wird er noch dringend auf Erden gebraucht, und zwar von uns, weil auf die Schnelle kein Ersatz für ihn zu finden wäre und ich spätestens in 14 Tagen gerne wenigstens eine benutzbare Dusche im Haus hätte. Ich rufe von meinem Handy aus an. Die Nummer kennt er noch nicht. Herr Jakobs geht sofort ans Telefon. Er klingt, als er seinen Namen nennt, gar nicht krank, sondern sehr munter. »Hallo, Herr Jakobs«, sage ich, »da bin ich aber froh, Ihre Stimme zu hören. Geht es Ihnen gut? Mein Gott, wir dachten schon, Ihnen ist etwas ganz Schlimmes passiert. Frau Sendler versucht seit Tagen, Sie zu erreichen.« »Die wollte ich eben anrufen. Ich war gerade dabei, Ihre Nummer rauszusuchen«, sagt Herr Jakobs. »Ja, ja«, denke ich, »und ich bin die Kaiserin von China.« »Und wer sind jetzt Sie?«, will Herr Jakobs wissen. Er klingt wenig begeistert. »Wieso rufen Sie mich an?« »Ich bin die Bauherrin«, sage ich. »Ich dachte, ich kümmere mich mal selbst um Sie. Es eilt nämlich ein bisschen. Wir ziehen in 2 Wochen ein, falls Ihnen das entgangen sein sollte.«
Ein Ausschnitt aus »Ich glaube, der Fliesenleger ist tot«, ein lustiges Baubuch von Julia Karnick. Allerdings, bei allem Verständnis für gereizte Bauherren und ihren nervenaufreibenden Kampf mit Handwerkern, wohl dem, der überhaupt Bauland besitzt. Denn das ist das Nadelöhr. Hier haben Kommunen häufig ihre Hausaufgaben nicht gemacht und stehen jetzt vor dem Problem, dass es Jahre dauert, neue Baugebiete auszuweisen. Gemeinden knausern mit Baugrundstücken. Es fehlt der Anreiz, denn ein Gelände mit all seiner Infrastruktur, den Kabeln und Leitungen zu erschließen, ist oft teuer. Teurer als das, was später durch die neuen Bewohner reinkommt. Landesregierungen wiederum verkaufen nicht an den Investor mit dem besten Konzept, sondern an den mit dem meisten Geld. Das heißt, vieles, was die Politik nun an Problemen beklagt, ist hausgemacht. Aber immerhin versucht sie jetzt gegenzusteuern. Und so wird Wohnen bei der Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober wahrscheinlich Wahlkampfthema Nummer 1, auf jeden Fall für die SPD.
Es ist Ende Juli. Der Spitzenkandidat der SPD zur Landtagswahl, Thorsten Schäfer-Gümbel, steht vor dem alten Frankfurter Polizeipräsidium. Das Gebäude steht schon seit 16 Jahren leer, weil die Besitzer, Stadt und Land, sich jahrelang um seine Zukunft gestritten haben. Erst vor kurzem wurde entschieden, das Gebäude wird für 212 Millionen Euro an einen privaten Investor verkauft. 30% der neuen Wohnungen auf dem Gelände sollen aber sozial gefördert sein. Für Schäfer-Gümbel ist das alte Polizeipräsidium Sinnbild der gescheiterten Wohnungspolitik der schwarz-grünen Landesregierung.
Der Finanzminister und auch die Wohnungsbauministerin, die bei jeder Gelegenheit in den letzten 18 Monaten, vorher hat sie ja einen Scheißdreck interessiert, bei jeder Gelegenheit darauf hinweist, dass die Städte und Gemeinden ihr Boden möglichst preisgünstig abgeben sollen für Wohnungsbau. An der Stelle, wo das Land aber mit eigener Rolle vorangehen könnte, das Gegenteil tut.
Man merkt es, beim Thema Wohnungsbau kann sich der SPD-Mann so richtig in Rage reden. reden. Wie bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann, ist für Schäfer-Gümbel die entscheidende Frage des nächsten Jahrzehnts, betont er bei all seinen Wahlkampfauftritten.
Ich will die Spekulationspolitik im Land beenden. Dazu gehört an allererster Stelle, dass das Land Hessen sich selber nicht mehr an Bodenspekulationen beteiligt, dass es einen klaren Vorrang bei Landesflächen und Boden gibt für Abbaupacht, auch um einen großen Beitrag dazu zu leisten, bezahlbares Wohnen überhaupt möglich zu machen.
Auch die Linkspartei setzt im Wahlkampf zu einem großen Teil auf das Thema Wohnen. Mietenwahnsinn stoppen steht auf einem ihrer Plakate.
Also die beste Mietpreisbremse, die es gibt, ist mehr sozialer Wohnungsbau,
sagt Linken-Spitzenkandidatin Janine Wissler.
Weil desto mehr Sozialwohnungen mehr haben, desto mehr öffentlich geförderter Wohnraum, desto mehr hat das natürlich auch eine dämpfende Wirkung auf die Mieten.
Doch woher die neuen Wohnungen nehmen? Wissler gibt zu, natürlich brauche man neues Bauland, aber es gäbe in den großen Städten auch viel Leerstand, der beseitigt werden könne. Im äußersten Fall können sich die Linken sogar die Beschlagnahmung von leerstehenden Räumen vorstellen, um den Bürgern Wohnraum zu bieten. Auch die CDU im Landtag hat das Problem Wohnungsnot erkannt, will sich die Lösung aber nicht zu leicht machen. Fraktionschef Michael Boddenberg erklärt, leider nur 12% der im Flächennutzungsplan für das Rhein-Main-Gebiet ausgewiesenen Baufläche befände sich derzeit in der Erschließung. Einer der Gründe dafür?
Es gibt vor Ort häufig Widerstände gegen neue Baugebiete. Das werfe ich niemandem vor, weil es das gute Recht von Bürgerinnen und Bürgern ist, zu sagen, dass sie etwas nicht wollen. Aber ich glaube, wir müssen hier schon sehr an das Gemeinwohl und die Gesamtgesellschaft appellieren, die eigentlich immer eine solidarische Gesellschaft ist und war, dass das auch zukünftig so bleibt.
Um die unwilligen Kommunen zu überzeugen, winkt die CDU mit Geldscheinen aus dem Unterstützungstopf des Landes für die Kommunen KFA.
Wir wollen einen Teil der Gelder in diesem kommunalen Finanzausgleich zukünftig in Richtung derjenigen Kommunen geben, die sich dort aufgeschlossener und aktiver zeigen als möglicherweise Nachbarkommunen, die das alles unterlassen.
Die Grünen wollen dagegen Bewährtes fortführen. Priska Hinz, die grüne Wohnungsbauministerin, findet:
Schwerpunkt ist Wohnen bei mir im Ministerium seit dem ersten Tag, als ich das Amt übernommen habe. Sonst hätten wir nicht jetzt 1,7 Milliarden Euro zur Verfügung. Das gab es noch nie in Hessen. Es gab noch nie einen Masterplan Wohnen. Es gab noch nie eine Allianz für Wohnen. Also daran sehen Sie, es ist ein Schwerpunkt für mich.
Zum Masterplan Wohnen gehört zum Beispiel eine Baulandoffensive, bei der das Land den Kommunen Zuschüsse für Machbarkeitsstudien zur Verfügung stellt. Die FDP möchte dagegen die hessische Bauordnung von unnötigen Fesseln befreien, zum Beispiel von übermäßigen bürokratischen Vorschriften. Kein Lebensbereich sei so stark reguliert worden wie der Wohnungsbau, sagen die Freidemokraten. In Regierungsverantwortung würden sie vermutlich als erstes die Mietpreisbremse abschaffen.
Nikolaus Buschlüter, unser landespolitischer Korrespondent. Aber das Thema Wohnen strahlt auch weit über Hessen hinaus. Am 21. September wird es mit und bei der Bundeskanzlerin einen Wohnungsgipfel geben. Eine viel zitierte Faustregel lautet ja, dass die Bruttokaltmiete nicht höher liegen sollte als etwa ein Drittel des Nettoeinkommens. Tatsächlich muss jeder vierte Haushalt heute mehr als dieses Einkommensdrittel für Miete aufwenden. Gut 1 Million Haushalte sogar mehr als die Hälfte. Und das betrifft keineswegs nur Geringverdiener, Alleinerziehende, Rentner oder Studierende, sondern auch die sogenannte Mitte der Gesellschaft. Die bricht in den Städten auf Dauer weg. Und wenn es so weitergeht, dann bleiben in der City irgendwann nur noch die Reichen. Kostenfalle Wohnung. Wäre es dann nicht doch sinnvoll, beim bezuschussten Wohnen anzusetzen? Von diesem Punkt zu Beginn der Sendung kamen wir ja auch und wollen dorthin jetzt nochmal zurück. Zusammen mit Professor Tom Krebs. Er ist Makroökonom an der Uni Mannheim. Ich habe ihn gefragt, wir haben gehört, der Gutachterausschuss des Wirtschaftsministeriums kommt zu dem Ergebnis, sozialer Wohnungsbau ist eine falsche Subvention. In deren Augen ist die richtige das erhöhte Wohngeld, was bei Ihnen auf Widerspruch stößt. Warum?
Ja, also ich denke, das Wohngeld hat schon seine Berechtigung. Aber der Vorschlag des Beirats, sich jetzt nur auf das Wohngeld zu verlassen und den öffentlichen Wohnungsbau ganz abzuschaffen, diesen Vorschlag kann ich nicht unterstützen, denn er hat einen großen Nachteil. Er würde jetzt hauptsächlich die Nachfrage nach Wohnungen treiben und damit die Mieten hochtreiben, aber gar keinen zusätzlichen Wohnraum schaffen. Und das ist natürlich jetzt nicht in dieser Situation das, was wir brauchen, höhere Mieten und keine zusätzlichen Wohnungen. Was wir brauchen, sind zusätzliche Wohnungen, die auch den Bedarf decken, der zurzeit besteht. Also kluger öffentlicher Wohnungsbau könnte zusätzlichen Wohnraum schaffen und gleichzeitig die soziale Ausgewogenheit der Wohngebiete sichern. Und das wäre gut sicherlich für den Zusammenhalt der Gesellschaft, von dem wir immer reden, aber das wäre auch wirtschaftlich gut, auch gut für das wirtschaftliche Wachstum.
Was ist denn ein kluger öffentlicher Wohnungsbau, der sozial ausgewogen ist?
Ja, was ist das Kluge daran? Der kluge öffentliche Wohnungsbau, wie er ja auch schon betrieben wird in vielen Städten, in Hamburg, München und teilweise auch in Frankfurt, ist ein öffentlicher Wohnungsbau, der gemischte Wohnareale, Wohnquartiere schafft, wo 50% der Wohnungen häufig frei an Markt vergeben werden und 50%, das ist jetzt das Hamburger Modell, 50% der Wohnungen gewisse Belegungsquoten haben und 30% würden dann vielleicht an mittlere Einkommen, Haushalte mit mittleren Einkommen gehen und 20% dieser Wohnungen an Haushalte mit geringen Einkommen, also die klassischen Sozialwohnungen. Und das ist wirklich das Modell, das wir in Hamburg oder München sehen. In Frankfurt wäre ein Beispiel der Campus Bockenheim oder Bockenheim Campus, wo die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Frankfurt hier etwas gebaut hat, was etwas entwickelt hat. Da ist aber jetzt die Mietbindung also der Wohnung, also 30% der Wohnungen sind dort nur gefördert. Da würde ich sagen, das ist etwas weniger. Da könnte man mehr machen.
Sie unterlegen das ja auch mit Zahlen und mit einem volkswirtschaftlichen Nutzen. Inwiefern würde sich klug konzipierter öffentlicher Wohnungsbau für alle lohnen?
Ja, es würde sich für alle lohnen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch bundesweit, und da könnte die Bundesregierung auch ein Signal setzen, bundesweit wirklich den öffentlichen Wohnungsbau und den intelligenten öffentlichen Wohnungsbau vorantreiben könnten mit den zusätzlichen Finanzmitteln, dann würden wir langfristig zusätzliche Arbeitsplätze schaffen, die Arbeitslosigkeit reduzieren. Wir würden sogar mehr gesamtwirtschaftliche Produktion erzeugen. Und insbesondere auch Haushalte und Familien mit niedrigen Einkommen und mittleren Einkommen davon profitieren würden, würden wir auch die Einkommensungleichheit reduzieren können. Und das sind alles positive Effekte, die über den Arbeitsmarkt laufen. Wo ich wohne, also ein Wohnen ist ja nicht nur ein Konsumgut. Das ist ja etwas anders als ein Auto wohnen. Wohnen bestimmt ja auch meine Leistungsfähigkeit, meinen Zugang zum Arbeitsmarkt und das bestimmt natürlich auch meine Produktivität am Arbeitsmarkt.
Aber jetzt noch mal kurz eine Nachfrage. Ja, wieso würden Wohnungen Arbeitsplätze schaffen?
Nicht Arbeitsplätze schaffen, aber die Arbeitslosigkeit reduzieren. Kurzfristig dadurch, dass zum Beispiel Leute nicht an die Stadtränder gedrängt werden und dann lange Zeiten in Anspruch nehmen, um zu ihrem Job zu kommen in der Innenstadt oder vielleicht dann sogar gar nicht mehr diesen Job annehmen können, würden wir also diesen Zugang zum Arbeitsmarkt für mehr Personen verbessern. Und langfristig könnte man, natürlich gibt es auch diese Effekte und da gibt es ja eine wissenschaftliche Literatur, die das auch gezeigt hat, dass die Kinder natürlich auch sehr stark von der Gegend beeinflusst werden, wo sie aufwachsen und langfristig natürlich auch dann die Arbeitsmarktchancen unserer Kinder jetzt davon abhängen, wie sie aufwachsen. Also insofern ist wirklich Wohnen nicht nur ein Konsumgut, es ist wirklich auch, was Ökonomen einen Produktionsfaktor nennen.
Aber die Flächen in solchen Gegenden, das sind oft Gründerzeitvillen, da kommt man als Stadt doch gar nicht ran.
Ja, also Bauland ist natürlich immer begrenzt und an einige Flächen kommt man auch nicht ran, aber es gibt ja immer wieder neue Flächen, die neu bebaut werden müssen, teilweise, oder es gibt hier Verdichtung. Und da ist jetzt eben nur die Frage, die praktische Frage, die sich jetzt uns auch stellt in Deutschland ist, wollen wir diese zusätzlichen Flächen oder diese Verdichtung, wollen wir dies nur den privaten Investoren überlassen und dann nur mit Wohngeld, also den bedürftigen Haushalten helfen, wie das ja der Beirat vorschlägt, oder wollen wir doch eine aktivere öffentliche Wohnungspolitik, wo es auch öffentliche Wohnungsbaugesellschaften gibt, die es ja auch jetzt schon gibt, und wollen wir die nicht weiterhin unterstützen?
Nun wirkt das so, als habe die Politik den sozialen Wohnungsbau gerade erst entdeckt. Dabei war die öffentliche Hand ja noch bis in die 70er Jahre Bauherr. Aber ab den 80ern dann hat die Politik mehr darauf gesetzt, dass die Nachfrage das passende Angebot dann schon hervorbringen wird. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Omas Tafelsilber zurückkaufen?
Nein, wir müssen nicht das Silber zurückhaben. Diese Finanzierungsfragen, das sind immer so vorgeschobene Probleme. Die Gelder, gerade wenn es jetzt bundesweit betrachtet wird, die Finanzmittel sind ja vorhanden. Die sammeln sich ja an in Berlin. Und die Frage ist jetzt wirklich nur, wie wir diese Finanzmittel an die Kommunen rantragen können und wie wir den Kommunen helfen könnten, wie die Bundesregierung den Kommunen helfen könnte, jetzt neue Bauprojekte zu finanzieren. Das Geld ist schon vorhanden.
Und welche Vielleicht Idee nicht. Wäre das dann zum Beispiel?
Ja, eine Idee, die ich auch schon vorgeschlagen habe mit einem Kollegen von der Bertelsmann Stiftung, ist jetzt einen öffentlichen Investitionsfonds zu gründen und dass die Bundesregierung jetzt ein Signal setzt und sagt, es sind Mittel vorhanden, wir wollen unsere Wohnungsbaupolitik jetzt langfristig und permanent verändern und wir werden mit diesem öffentlichen Investitionsfonds dann direkt in Zusammenarbeit mit der Bauwirtschaft und den Kommunen versuchen, kluge öffentliche Wohnungsbaupolitik zu betreiben in der Zukunft.
Tom Krebs, Makroökonom an der Uni Mannheim. Möglicherweise haben Städte aber auch einfach am Bedarf vorbeigebaut. Laut Institut der deutschen Wirtschaft gibt es zu wenig 2 bis 4 Zimmereinheiten, stattdessen zu viele Einzimmer-Apartments. Das mit dem Bedarf ist sowieso so eine Sache. Stichwort Bedarf an Handwerkern. Jeder, der mal selbst gebaut hat, kann dazu eine schöne Anekdote beisteuern. Von Steinmetzen, die für 3 Stein ummantelte Betontreppenstufen unverschämte 30.000 Euro verlangen. Von Elektrikern, die erst ein paar Kabel gezogen haben und dann nie wieder vorbeikamen. Oder von Anfragen, die von vornherein ins Leere liefen. Der Markt ist abgeräumt. Wer dennoch einen Handwerker ergattert, muss sich mitunter einiges gefallen lassen.
2 Tage vor dem Einzug, der Tag, an dem kein Handwerker mehr im Haus sein sollte. Die Klempner sind im Elternbad zugange. Immerhin gibt es dort inzwischen ein Waschbecken und sämtliche Toiletten im Haus sind befestigt. Herr Tiedemann, der zuständige Meister, von mir die Dogge genannt, spricht mich an.
Haben Sie einen Augenblick Zeit? Wir müssten da mal was besprechen. Die WC-Drücker, die Sie sich ausgesucht haben, die passen gar nicht auf die WC-Spülkästen, die eingebaut wurden.
Wieso das nicht? Frage ich.
Naja, weil die WC-Drücker, die Sie sich ausgesucht haben, von einer anderen Firma stammen als die WC-Spülkästen. Auf diese Spülkästen können keine WC-Drücker von einer anderen Firma montiert werden, erklärt mir die Dogge. Sie müssten sich bitte WC-Drücker von der gleichen Firma aussuchen, von der die WC-Spülkästen stammen. Die haben ja auch sehr schöne. Ich maile Ihnen mal den Katalog und bis Sie sich entschieden haben, montieren wir Ihnen vorläufig ein möglichst ähnliches Modell, damit Sie die Toiletten benutzen können. Das ist ja erstmal das Wichtigste.
In der Tat, sage ich. Und wer hat die WC-Spülkästen eingebaut, die nicht zu den WC-Drückern passen, die wir bestellt haben?
Naja, wir, sagt die Dogge.
Was Sie mir sagen wollen, sage ich, ist also, Sie haben die falschen WC-Spülkästen eingebaut und deshalb müssen wir jetzt andere WC-Drücker nehmen, als wir eigentlich wollten?
Ja, also, sagt Herr Tiedemann, ausnahmsweise sichtbar verlegen, so könnte man das ausdrücken, ja.
Und wenn wir darauf bestehen, dass Sie die WC-Drücker einbauen, die wir schriftlich bestellt haben, frage ich, was dann?
Dann müssen die Trockenbauwände in den Bädern und im Gäste-WC aufgehauen werden, damit man die Spülkästen austauschen kann und danach müssen die Wände repariert und neu verputzt und neu gestrichen werden, sagt Herr Tiedemann. Aber das schaffen wir nicht bis übermorgen.
Mein neues Motto heißt Pragmatismus statt Perfektion. Na, dann mailen Sie mir mal die Drückermodelle, die passen, sage ich.
Ein weiterer Ausschnitt aus dem lustigen Baubuch »Ich glaube, der Fliesenleger ist tot« von Julia Karnick. Extrem teuer geworden ist auch Boden, bundesweit seit den 60er Jahren. Da sprechen wir von einer Steigerung von rund 1.800%, weswegen der frühere SPD-Vorsitzende und Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel mit seinen 93 Jahren fordert, der Bund müsse diese Exzesse unter Kontrolle bringen und Spekulation mit Grundstücken eindämmen und Lösungsansätze dafür zusammenstellen. Und wenn wir darüber sprechen, wie teuer Bauen geworden ist, dann gibt es auch einige andere Preistreiber, die Carsten Gohlke für uns zusammengestellt hat.
Bauexperten gehen derzeit in der Bundesrepublik von einem durchschnittlichen Preisanstieg von 36% innerhalb von nur 14 Jahren aus. Das liegt natürlich zum Teil an der hohen Nachfrage, zum Teil aber auch an den niedrigen Zinsen und dem damit verbundenen Investitionswillen vieler. Allein die Nachfrage nach Bauland und Fachkräften hat die Investitionskosten in den letzten Jahren drastisch nach oben getrieben. Aber das allein ist es nicht. Auch die Politik trägt große Verantwortung dafür, dass die Baupreise seit einigen Jahren sprunghaft ansteigen. Nehmen wir zum Beispiel einmal die Energieeinsparverordnung, die seit 2014 gilt und 2016 noch einmal verschärft wurde. Das treibt die Baukosten nach oben, denn Wärmeschutz und auch Schallschutz gemäß den neuen Anforderungen kosten auch zusätzlich. Schon seit längerem werden Forderungen nach einem neuen Emissionsschutzgesetz laut. Aber es sind natürlich auch die deutlichen Anforderungen an die Sicherheit und den Brandschutz in Gebäuden im Allgemeinen. Derzeit geht die Branche von einer nahezu Verdopplung der speziellen Baukosten durch staatliche Auflagen aus. Förderrichtlinien tragen ein Übriges zur Kostenexplosion bei. Wenn im Wohnungsbau die Förderung von höheren Ausstattungsmerkmalen wie verbessertem Schallschutz, dem Einbau von Aufzügen, Tiefgaragenstellplätzen oder Außenanlagen mit höherer Aufenthaltsqualität abhängig gemacht wird, dann treibt das eben die Kosten in die Höhe. Aber auch die Kommunen drehen gewaltig an der Preisschraube. So sind sie gezwungen, die Grundsteuern zu erhöhen, um ihren eigenen Haushalt halbwegs ausgleichen zu können. Da geht es um Zusatzkosten wie Kindergartenplätze, Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen, kommunale Ärztehäuser und so weiter. Und diese Kosten werden dann eben oft durch die Erhöhung der Grundsteuer ausgeglichen. Die wurde in manchen Regionen sogar nahezu verdoppelt.
Kosten, die am Ende auf die Mieter umgelegt werden. Und wenn wir uns die Situation für Mieter noch ein bisschen genauer anschauen, mit Zahlen unterfüttern, dann sehen wir haben ein Preisproblem. Denn Neubauwohnungen in Frankfurt waren letztes Jahr im Schnitt fast doppelt so teuer wie noch 10 Jahre zuvor. Einige Gründe dafür haben wir eben gehört. Wir haben aber auch ein Kapazitätsproblem, wenn mehr als 40.000 Wohnungen in der Stadt fehlen, obwohl wie verrückt gebaut wird. Vergangenes Jahr hat Frankfurt mehr als 5.700 neue Wohnungen zum Bau freigegeben. Entlastung ist dennoch frühestens in 10 Jahren zu erwarten, wenn wir bedenken, wie lange es dauert, neue Baugrundstücke auszuweisen und an die Infrastruktur anzubinden, so wie das zum Beispiel im Nordwesten Frankfurts gegen erheblichen Widerstand geplant ist, Richtung Steinbach-Oberursel, ein neuer Stadtteil unter begrünten Deckeln der Autobahn, wo die Nachbarkommunen zum Beispiel um ihre schöne Aussicht fürchten und um ihre Gerste und Roggenfelder. Dort, wo Baulücken sind, dort, wo nachverdichtet werden kann, sollte jetzt also es schnell gehen und wenig kosten und es sollen sogenannte Modulbauweisen ermöglichen, der neueste Hype. Praktiziert und so gebaut worden ist schon in Darmstadt Heiligen. Dort hat die Bauverein AG 2 neue Häuser mit 32 Sozialwohnungen hochgezogen. Und zwar in nur 4,5 Monaten. Armin Niedenthal von der Bauverein AG in Darmstadt habe ich gefragt, wie haben wir uns das praktisch vorzustellen? Wie funktioniert diese Bauweise? Welche Teile werden da aneinander gesetzt?
Ja, bei dem Bauvorhaben in der Rottgaustraße handelt es sich um eine Bauweise mit vorgefertigten Elementen aus Leichtbetonfertigteilen. Wir haben dort Vollmontagedecken und Deckensysteme ohne Abstützung verbaut. Und die Besonderheit ist, dass komplett vorgefertigte Bäder mit Fußbodenheizung, Handtuchheizkörper, Deckenleuchten und Schiebetüren zum Einsatz gekommen sind. Diese sind just in time auf die Baustelle geliefert worden und mit dem Autokran verbaut worden.
Der Kran hebt sie dann rein. Ist das auch möglich, die Bestandteile zu variieren im Prinzip oder nachträglich zum Beispiel dann Grundrisse umzuändern? Um das nochmal plastischer zu machen, da könnte man zum Beispiel noch ein zweites Kinderzimmer dann einbauen.
Ja, das könnte man so machen.
Die Wohnungen sehen dann alle identisch aus?
Nein, wir haben unterschiedliche Wohnungsgrundrisse verbaut. Es gibt kleinere Wohnungen, es gibt größere Wohnungen. Für alle Mietparteien ist etwas dabei.
Wie viel bringt dann dieses Modulsystem an Kosteneinsparungen gegenüber herkömmlichen Bauweisen?
Das sind in der Rottgaustraße in Darmstadt reine Baukosten von 1.700 € pro Quadratmeter. Den großen Vorteil der kurzen Bauzeit des Bauvorhabens von nur knapp 5 Monaten hat man im konventionellen Bauen aber nicht.
Also es geht vor allen Dingen schneller, aber nicht unbedingt so viel günstiger?
In diesem Fall geht es schneller und günstiger. Die Mieter haben dort eine Miete von umgerechnet 6 € pro Quadratmeter in der Rottgaustraße zu zahlen.
Braucht man aber für so eine Kostenersparnis nicht hohe Stückzahlen, um dann die Herstellungskosten zu reduzieren?
Voraussetzung für das Gelingen eines solchen Bauprojekts ist die frühzeitige Integration der Vorfertigung in den Planungs- und Bauprozess und eine recht effiziente Projektsteuerung durch unseren hauseigenen Projektleiter. Das ist eigentlich die Voraussetzung, damit man hier kostengünstig und schnell bauen kann.
Ist das jetzt sowas wie die Wiederbelebung des alten Plattenbaus? Ist das die Platte 2.0?
Vom System ist es ähnlich. Allerdings haben wir doch einen architektonisch hohen Anspruch, um auch in dem Bau von Betonfertigteilen einen hohen architektonischen Anspruch zu verwirklichen.
Und würden Sie dann sagen, das sind Häuser für die Ewigkeit oder sind die erstmal nur gedacht, um Abhilfe zu schaffen für diese akute Wohnungsnotlage?
Das sind Häuser für die Ewigkeit im Sinne von, sie halten genauso lange wie jedes konventionell errichtete Haus. Sie sind statisch sogar so gerechnet, dass jederzeit eine Aufstockung mit einem weiteren Geschoss möglich ist, was das Planungsrecht momentan noch nicht hergegeben hat.
Schneller wohnen, Armin Niedenthal von der Bauverein AG in Darmstadt. Handwerker und Baufirmen können zwar wegen enger Kapazitäten momentan praktisch jeden Preis verlangen. Aufschläge von 20% sind keine Seltenheit. Das nennt sich im Fachjargon Handwerkerinflation. Außerdem sind da aber auch noch die 20.000 Bauvorschriften und DIN-Normen. 1990 waren es nur 5.000. Aber der größte Kostenblock sind die Grundstückspreise. Und der größte Nervfaktor beim Bauen, das Warten.
Die größte Lebenslüge der Deutschen ist sicherlich, es handele sich bei ihnen um ein Volk der Dichter und Denker. Meines Wissens gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass der Anteil der Bekloppten und Bescheuerten in diesem Land geringer ist als in der Mongolei oder in Dänemark. Eher im Gegenteil. Die zweitgrößte Lebenslüge aber ist, der Deutsche strotze nur so vor Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Wer immer noch dieser Meinung anhängt, geriet noch nicht in die Fänge eines deutschen Dienstleistungskraken. Ob es sich um die Anlieferung eines Sofas handelt oder ein tropfender Wasserhahn der Fürsorge eines sogenannten Handwerkers harrt, stets sind die damit betrauten Untoten völlig außerstande, ihr Eintreffen auf 3 bis 4 Wochen genau vorherzusagen. Während seit dem Mittelalter, mit der allgemeinen Verbreitung der mechanischen Zeitmessung, der Mensch der Neuzeit daran gewöhnt ist, seinen Alltag sekundengenau zu berechnen, um nicht ständig den Zug zu verpassen oder nachts gegen die geschlossene Tür des Aldi-Marktes zu rennen, schaukeln Heerscharen grinsender Blödiane mit speckigen Pritschenbullis durch die Gegend und kommen und gehen, wann es ihnen passt. Der Kühlschrank wird um 10 Uhr geliefert. Sorgen Sie dann bitte dafür, dass jemand zu Hause ist, trällert die Frau am Telefon mit einer Kommandostimme, die keinen Widerspruch duldet. Schon schlimm genug, dass man sich für die simple Anlieferung eines Küchenmöbels einen halben Urlaubstag nehmen muss, so wird der Tag doch dadurch erst richtig schön, wenn die avisierten Ladenschwengel natürlich nicht um 10, auch nicht um 12 und nicht um 15 Uhr erscheinen. Des Weiteren ist die Erfindung des Fernsprechers vor circa 80 Jahren völlig spurlos an ihnen vorübergegangen. Es wäre ja ein leichtes, dem nutzlos wartenden Kunden, der daheim seine karge Freizeit verplempert, zumindest fernmündlich die Gründe ihres Ausbleibens mitzuteilen. Vielleicht ist ja eine Atombombe auf den Kühlschrankladen gefallen oder den Auslieferungsfahrer hat ein akuter Ausbruch endemischer Arschfäule dahingerafft. Wer brächte da kein Verständnis auf? Doch die Wahrheit ist leider viel prosaischer. Die beiden Granaten sitzen am Straßenrand in ihrem 7,5-Tonner, kauen ein Fleischwurstbrötchen und lesen Fickelmagazine. Auf den Gedanken, dass andere Menschen einer geregelten Tätigkeit nachgehen oder zumindest mehr vom Leben erwarten, als azyklischer Kühlschrankanlieferungen zu harren, kommen sie natürlich nicht. Gegen 17 Uhr endlich treffen die beiden Spitzenkräfte am Haus des Kunden ein und schleppen einen Elektroherd mit Ceranfeld und Umluftbackofen in den 5. Stock. Nachdem ich die beiden Sportsfreunde mit dem Herd wieder weggeschickt habe, lese ich in der Zeitung, dass die Wahrscheinlichkeit, in unseren Städten tagsüber ermordet zu werden, mittlerweile bei 120% liege und in den nächsten Jahren der Anteil der Dienstleistungen in der deutschen Wirtschaft drastisch gesteigert werden soll. Schwer zu sagen, welche Meldung mich mehr erschüttert hat.
Dietmar Wischmeier über Handwerker und Lieferanten, da ist viel Geduld gefragt. Schauen wir nach Berlin. Die Stadt erwartet bis zum Jahr 2030 ungefähr ein Wachstum von 180.000 neuen Einwohnern. Das entspricht etwa der Größe Saarbrückens. Auch dort herrscht Handlungsdruck. Andererseits könnte man ja auch sagen, bei einem Leerstand von bundesweit etwa 2 Millionen Einheiten gibt es sehr wohl genügend Wohnungen. Sie stehen nur einfach an der falschen Stelle. Die hessische Umwelt- und Wohnungsbauministerin Priska Hinz von den Grünen kommt deshalb zu dem Schluss, nicht alle Menschen können in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt wohnen. Den Zahn müsse man ihnen ziehen. Anders sieht es das Bündnis Mietentscheid Frankfurt, das seit Samstag Unterschriften sammelt und damit ein Bürgerbegehren und mehr Sozialwohnungen in der Stadt erzwingen will. Frank Angermund.
Wohnraum in Frankfurt gibt's nur noch in Offenbach. Unter anderem mit diesem Slogan will das Bündnis Mietentscheid Frankfurt innerhalb von 3 Monaten 20.000 Unterschriften sammeln. Bei der ersten größeren Sammelaktion sind am Wochenende an 17 Infoständen 1.360 Unterschriften zusammengekommen. Zu dem Bündnis Mietentscheid Frankfurt gehören verschiedene Organisationen, Gruppierungen und Parteien, unter anderem die Linkspartei, ATTAC, Mieterinitiativen oder auch die Gruppierung Stadt für alle. Ziel ist es, mit den Unterschriften einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Dazu haben die Initiatoren 3 Forderungen formuliert. Zum einen soll die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG künftig nur noch geförderte Wohnungen bauen, sagt Alexis Pasadakis vom Mietentscheid Frankfurt. Die weiteren Ziele lauten:
Wir wollen die Mieten absenken für die Menschen, die in ABG-Wohnungen wohnen, die Anspruch haben auf eine geförderte Wohnung, aber zurzeit zu viel bezahlen. Und wir wollen, dass die ABG Wohnungen, die frei werden, in Zukunft zu niedrigen Preisen vermietet auf dem Preisniveau von geförderten Wohnungen.
Die ABG sei nicht der Feind, sondern das geeignete Instrument, um mehr Sozialwohnungen in der Stadt zu schaffen und so etwas gegen die dramatische Situation auf dem Wohnungsmarkt zu unternehmen, sagt Pasadakis. ABG-Geschäftsführer Frank Juncker hält das Bürgerbegehren dagegen für rechtswidrig. Es richte sich nicht an die Stadtverordnetenversammlung oder den Magistrat, sondern gegen ein Unternehmen. Dies verstoße gegen die hessische Gemeindeordnung, teilt Juncker schriftlich aus seinem Urlaub mit.
Darüber hinaus bin ich mehr als erschüttert über den nicht vorhandenen wirtschaftlichen Sachverstand der Initiatoren. Die einzigen, die sich freuen würden, hätte dieser Bürgerentscheid Erfolg, wären private Investoren und Spekulanten, die dadurch gestärkt würden, dass die ABG als Teilnehmerin vom Markt verschwindet.
Die ABG hat rund 52.000 Wohnungen in und um Frankfurt. Sie baut auch Miet- und Eigentumswohnungen auf dem frei finanzierten Markt. Mit dem erwirtschafteten Geld finanziert sie unter anderem den Bau von Sozialwohnungen. Die Mieten der ABG liegen teilweise unter dem, was sonst in Frankfurt gezahlt werden muss. Und Frank Juncker behält sich sogar rechtliche Schritte gegen die Initiatoren vor. Der Mietentscheid sei eine vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung, teilt der ABG-Chef mit.
Das heißt, der Schaden, der ABG entsteht, beispielsweise durch Kreditverträge, die nicht gewährt werden können und so weiter, oder auch die Rufschädigung, die werden wir als Schadenersatz geltend machen bei denen, die das angezettelt haben. Deswegen noch einmal, reiner linker Populismus, der nichts mit der Realität zu tun hat, noch nicht mal mit dem realen Sozialismus.
Das Bündnis Mietentscheid Frankfurt hält dagegen. Das Bürgerbegehren sei direkte Demokratie und könne somit gar nicht sittenwidrig sein. Außerdem sei es juristisch wasserdicht. 2 Anwälte hätten dies im Vorfeld geprüft, sagt Alexis Pasadakis.
Wir sind auch natürlich bereit, unsere Fragestellung dann auch gerichtlich durchzufechten. Die hessische Gemeindeordnung bietet uns die Möglichkeit und die nehmen wir dann auch in Anspruch.
Auch das Argument, dass Stadtteile, die nur noch aus geförderten Wohnungen bestehen, sozial schlecht durchmischt seien und zu Ghettos werden könnten, lehnt Pasadakis ab. Den Anspruch auf eine geförderte Wohnung hätten eben auch die viel zitierten Polizisten und Krankenschwestern.
Das würde bedeuten, dass wir Menschen ansprechen, die bis zu 10,50 Euro kalt bezahlen können. Das ist schon eine sehr, sehr große Mischung, ein großer Teil der Stadtbevölkerung. Und wir halten dieses Ghetto-Argument für vorgeschoben von interessierter Seite. Das spiegelt nicht die Lebensrealität und die Realität der sozialen Lage in Frankfurt wieder.
Die Initiatoren haben die Kosten für ihre Forderungen durchgerechnet. Sie gehen davon aus, dass sie sich auf rund 112 Millionen Euro belaufen. Finanziert durch die Gewinne der ABG und die Stadt Frankfurt. Die könne zur Finanzierung zum Beispiel die Gewerbesteuer anheben, so ein Vorschlag des Mietentscheids Frankfurt. Die Stadt Frankfurt will sich offiziell nicht zum Mietentscheid äußern. Doch das Rechtsamt hat bereits rechtliche Bedenken geäußert.
Und was machen wir nun mit und in dieser Situation? Professor Ernst-Ulrich Schäffler ist Architekt vom Büro Schäffler und Partner. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Schäffler, fassen wir zusammen, was wir im Laufe der Sendung gehört haben. Die einen fordern mehr Regulierung, mehr Sozialwohnungen und die Mietpreisbremse oder das Baukindergeld. Die anderen wollen genau das Gegenteil, also weniger Regulierung. Das lässt uns ein bisschen ratlos zurück, aber mal ganz ketzerisch gefragt, müssen Städte tatsächlich immer weiter wachsen?
Das ist eine politische Frage. Ich meine, sie müssen nicht immer weiter wachsen. Es ist ja so, dass wir eigentlich genug Wohnungen in Deutschland haben. Sie stehen nur an der falschen Stelle. Und da müsste eben politisch regulierend eingegriffen werden, dass andere Regionen, die im Augenblick noch zu kurz gekommen sind, Arbeitsplätze schaffen, damit die Leute dort auch wohnen können und dorthin ziehen.
Aber wollen Sie dann dahin, zumal wenn man dann auch noch schulpflichtige Kinder hat, zum Beispiel in den Osten Deutschlands verfrachtet werden?
Ich sehe das eigentlich nicht als Verfrachtung. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, in Görlitz zum Beispiel zu wohnen. Es ist eine wunderschöne Stadt, die einen sehr großen Leerstand hat. Oder mit Dessau, da werden ganze Straßenblocks abgerissen, weil dort niemand mehr wohnt. Ich denke, das ist eine Vergeudung von Kapital, die fast schon unerträglich ist.
Ist es denn vielleicht auch so, dass wir uns beim Wohnen an einen Maßstab gewöhnt haben, der immer weiter nach oben geht? Also die Wohnungsgrößen nehmen ständig zu und liegen in den 15 größten deutschen Städten bei mehr als 40 Quadratmetern pro Einwohner. Sind wir dadurch Instagram und Co. völlig verblendet? Wird das, was wir neu bauen, dann durch den größeren Flächenverbrauch direkt auch wieder geschluckt?
Also ich denke, diese Entwicklung, die wird nicht weitergehen. Die Wohnungen werden wieder kleiner werden. Die Stadt Wien zum Beispiel, die bauen sogenannte Smart-Wohnungen, die perfekt eingerichtet sind, die Freisitze haben, aber die eben in der Wohnfläche wieder beschränkt sind. Und es ist auch so, dass man heute nicht mehr sein Leben lang in der gleichen Wohnung bleibt, sondern die Mobilität ist doch sehr viel größer und auch Frankfurt hat einen hohen Durchsatz an Leuten, die nur vorübergehend hier wohnen und dann wieder in andere Städte ziehen. Also ich denke, die Mobilität ist groß geworden und es gibt in Deutschland viele schöne Plätze außer diesen 5 Metropolregionen.
Frankfurt bekommt jetzt zum Beispiel neue Wohntürme, vor allem im Europaviertel nordwestlich des Hauptbahnhofs. Diese Projekte, richten die sich überhaupt an den Mittelstand oder sind das wieder nur solche für die Superbetuchten?
Also ich denke, das Wohnen im Hochhaus ist relativ teuer. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass dort nur Wohnungen gekauft werden, um das Geld gut anzulegen. Und diese Wohnungen, die werden nicht ständig bewohnt, sondern die werden vielleicht ein paar Wochen oder Monate im Jahr bewohnt. Ich denke, dieses Wohnen im Hochhaus ist kein Beitrag zur Lösung des Wohnungsproblems.
Die haben ja sogar schon einen eigenen Namen, heißen Dark Flat Areas, weil da nie Licht an ist. In Berlin haben sich die Mieten in 10 Jahren mehr als verdoppelt. In Frankfurt sind es 42%. Es fehlen bezahlbare Wohnungen. Da reibt man sich doch verwundert die Augen und fragt sich, war der Zuzug in die Städte und deren Renaissance nicht absehbar? Das hätte man doch auch durchaus an Zahlen prospektiv ablesen können. Haben die Kommunen das verschlafen, statt frühzeitig zu bauen?
Also hinterher ist man immer klüger. Man hat erstmal den Schwerpunkt in Frankfurt auf den Wohnungsbau gelegt und hat so ein bisschen aus dem Augenwinkel verloren, dass Wohnungen auch Kindergärten brauchen und Grundschulen und auch Gymnasien. Da gibt es einen großen Nachholbedarf, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Man hat es gemerkt und handelt.
Was macht man jetzt mit dieser Entwicklung? Was macht das am Ende mit einer Stadt wie Frankfurt und was bedeutet das dann gesellschaftspolitisch?
Also in Frankfurt, wenn weiter der Zuzug so anhält, dann haben wir ein richtiges Problem. Der angestammte Mittelstand wird aus den citynahen Wohngebieten verdrängt und die Leute, die werden gezwungen, immer weiter nach draußen zu ziehen, um irgendwann auf eine günstige Wohnung zu treffen. Und da wäre es doch eigentlich günstiger, wenn man auch die Arbeitsplätze wieder in Gegenden legen würde, die eben nicht in der Stadt liegen, sondern in Gebieten, die im Augenblick eher unterversorgt sind mit Wohnungen.
Professor Ernst-Ulrich Schäffler, er ist Architekt vom Büro Schäffler und Partner. Vielen Dank. Vielleicht muss die Politik radikal neue Wege gehen, wie in München, wo über einem Parkplatz ein Mietshaus auf Stelzen errichtet wurde. Der dortige Oberbürgermeister Reiter von der SPD jedenfalls sagt, Heimat schafft man nicht durch das Aufhängen von Kreuzen in Behörden, sondern durch den Bau und Erhalt von bezahlbarem Wohnraum. Das war HR2 der Tag. Unser Thema heute Abend, hast du meine Wohnung, die 4 Wände und die Politik. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.